Es geht ums Filtern. Wir haben das gerade schon so ein bisschen mitgekriegt, dass unser Gehirn filtert und wir filtern. Unsere Wahrnehmung ist eine Sache, die ist sehr, ja, sehr eigen, sage ich jetzt mal. Ich habe da mein erstes Bild mitgebracht. Andi, kannst du mal weiterschalten einmal? Genau. Also, wenn man auf der einen Seite steht und auf diesen Schatten guckt, dann sieht man einen Kreis. Wenn man auf der anderen Seite steht, nimmt man ein Quadrat wahr. Und wenn die Personen jetzt nicht das mittlere Objekt sehen, dann ist die Wahrheit doch sehr verschieden von den unterschiedlichen Standpunkten aus. Und trotzdem ist das, was eigentlich hinten dran steht, die Wahrheit viel größer und beides. Wir nehmen einfach selektiv wahr. Und das gilt auch für unsere Beziehung zu Jesus. Und wer Jesus für mich ist, wer Jesus für dich ist, das hat viel mit den Dingen zu tun, die du in deinem Leben erlebt hast. Ja, das wird geprägt durch mein christliches Umfeld. Ich gehe in eine Gemeinde, ich höre Predigten, ich höre Andachten, ich gehe in Kindergottesdienst, ich höre bestimmte Geschichten, der Pastor hat bestimmte Lieblingstexte, die Kigo-Mitarbeiter haben bestimmte Texte, die sie immer mit den Kindern durchnehmen. Und dann wird ein Bild geformt von Jesus, aber es wird gleichzeitig auch gefiltert, weil manches kommt dann eben doch nicht dran. Unser Bild von Jesus wächst durch Erfahrungen, die wir haben, durch Kindheitserfahrungen, wie meine Eltern vielleicht Jesus mir vorgestellt haben oder Familie mir Jesus vorgestellt hat. Vielleicht auch durch politische Ansichten. Es gibt Menschen, die haben politische Ansichten gehabt und haben dann die Bibel gelesen und haben gesehen, aha, der Jesus da, der unterstützt meine politischen Ansichten. Da ist ein Ku Klux Klan draus entstanden, die haben einen rassistischen Jesus gehabt, genauso wie die Apartheid in Südafrika, war genau dasselbe Prinzip. Da wurde gesagt, ja, Jesus ist doch so, lese ich doch so in der Bibel. Da wurde eine politische Meinung in die Bibel reintransportiert. Und für die Leute ist das die Wahrheit. Oder durch Kultur. Wer ist Jesus bei uns in Deutschland? Oft habe ich das Gefühl, es ist so ein Jesus, dieses kleine, süße Babykind in der Krippe. Und das war's dann aber auch. Nett, dass es an Weihnachten da ist. Kultur prägt uns, unser Leben prägt uns. Wie sah Jesus aus? Da fängt es dann schon an. Wir haben am Freitag wurde in der Jugend mal dazu so eine kleine Übung gemacht und da kamen folgende Antworten. Ich nehme nur mal ein paar. Also, wie sah er aus? Pakistani. Helle Haut, groß, Heiligenschein, Bart, lange Haare, dünn, aber drahtig, braune, in sich ruhende, warme Augen. Gut aussehend. Und es gibt ganz bekannte Gemälde und ich finde es spannend, die kennen wir vielleicht gar nicht mehr so, aber die haben unsere Kultur enorm geprägt. Ja? Also ein erstes Bild heißt Light of the World. Mach mal eins weiter direkt, dann sieht man vielleicht das größer. So ein bisschen, es ist sehr, sehr dunkel. Ja? Also vielleicht kennt ihr das, das ist dieses Bild, wo Jesus an dieser Tür steht und er klopft so ganz sanft da dran. Und wenn man sich dieses Bild anschaut, dann wirkt Jesus irgendwie, meiner Meinung nach, ziemlich seltsam feminin. Also er schlägt so ganz sanft gegen die Tür. Er trägt so ein seidenes Ballkleid. Ich weiß nicht, wie man es anders ausdrücken soll. Und er hat einen königlichen roten Mantel an und hat blonde, gelockte Haare. Und die Krone, die drückt diese Haare runter und hat einen blonden Bart. Das ist kein Mensch aus dem Mittleren Osten. Das ist ein englischer König vielleicht. Ja, so ein Sagenkönig, König Artus vielleicht. Das ist eine Interpretation. Und dieses Bild hat ein anderes Bild ganz arg geprägt, das wohl das bekannteste Jesusbild überhaupt ist. Heißt Head of Christ, das kennt ihr vielleicht. Ganz bekannt. Meine Lieblingsautoren nennen es auch die bärtige Jesusfrau, finde ich sehr schön. Ja? Also auch wieder ein sehr femininer Jesus. Wallende, blonde Locken. Schön nach hinten gekämmt, ein topgepflegter Bart. Ich frage mich, wie lange Jesus im Bart morgens gestanden haben muss, um das so hinzukriegen damals. Sanfte Augen, hohe Wangenknochen, volle Lippen, ja, ist eine Schönheit. Aber ist das wirklich Jesus, wie wir ihn aus der Bibel kennen? Hier wird uns ein zahmer Messias präsentiert, der sauber ist, der ordentlich ist, eine Augenweide, strahlt Sanftheit, Ruhe und Frieden aus. Und in der Bibel lesen wir aber da noch ganz, ganz andere Sachen über Jesus. Da war ein Jesus, der frustriert war, der enttäuscht war, der zornig war, der voller heiliger Leidenschaft war, der seine Rivalen verärgert hat und seine Freunde manchmal sehr beunruhigt hat. Und er bedrohte die damalige Ordnung so sehr, dass er hingerichtet worden ist. Und deswegen gibt es dann die anderen Menschen, die so ein anderes Bild von Jesus haben, die sagen, Jesus war der Revolutionär, der alles umstürzen wollte. Und das stimmt auch zum Teil. Diejenigen, die Jesus am besten verstanden haben in der Bibel, die wollten ihn umbringen. Die sahen in ihm einen Säufer, einen Gotteslästerer, einen Ketzer, einen falschen Lehrer, einen Fressack, einen nicht ausgebildeten Rabbi. Und trotzdem war Jesus nicht der Revolutionär, der alles umstürzen wollte. Er sagt von sich, ich bin nicht gekommen, das Propheten und das Gesetz außer Kraft zu setzen. Ich bin gekommen, um es zu erfüllen. Das heißt, Jesus wollte nicht einfach nur kaputt machen. Jesus wollte etwas komplett Neues schaffen. Er wollte etwas verändern. Und es gibt ein Buch, Jesus Through the Centuries, also Jesus durch die Jahrhunderte hindurch. Und der Autor versucht aufzuzeigen, welches Bild von Jesus vorherrschend war in den damaligen Jahrhunderten, seit Jesus auf dieser Welt war. Und das sind ganz unterschiedliche Bilder, nur mal ein paar. Das ist einmal der Rabbi, dann Jesus als das Licht der Heiden, der kosmische Christus, der Mönch, der die Erde regiert, der Bräutigam der Seele, der Spiegel des Ewigen, der Friedefürst, der Poet des Geistes, der Mann, der in diese Welt gehört. Gibt noch ein paar andere. Und das Spannende ist, Jesus ist alles. Man kann Jesus nicht auf eins dieser Bilder reduzieren. Das funktioniert nicht. Wenn ich Jesus anfange zu reduzieren auf eins dieser Bilder, dann beschränke ich Jesus. Dann beschränke ich seine Herrlichkeit. Wer ist dieser Jesus, von dem wir in der Bibel lesen, für uns? Noch mal ein paar Sachen aus der Jugend zu seinem Verhalten. Er war romantisch, streng, aber liebevoll, radikal. Oder zu seinen Freizeitbeschäftigungen. Ganz toll, angeln, ja? Predigen, Bibel lesen, Brot und Fische vermehren, ja? Und für bedürftige Möbelzimmern. Woher kommen unsere Bilder von Jesus? Was haben wir für ein Bild von Jesus? Und machen wir uns überhaupt noch selber ein Bild? Oder lassen wir uns einfach etwas erzählen und das glauben wir dann? Und haben wir hier in Deutschland, vielleicht auch hier in unserer Gemeinde, uns so einen zahmen Mittelklasse-Jesus geschaffen? Ein Jesus, der wenig von uns fordert. Ein Jesus, der auf gar keinen Fall irgendwelche Unruhe in unseren kontrollierten Lebensstil reinbringt. Ein Jesus, der unsere Sicherheit nicht gefährdet. Ein Jesus, von dem es schön ist, dass es ihn gibt, weil er mir meine Sünden vergeben hat. Ein zahmer Jesus. Wenn wir in die Bibel schauen, dann war Jesus gar nicht so zahm. Dann war Jesus ganz anders. Wir haben schon ein paar Sachen vorhin gehört. In Markus lesen wir davon, dass Jesus den Sturm stillt und seine Jünger haben Schiss. Sie fürchten sich vor Jesus, weil er etwas tut, was sie nicht einordnen können. Und sie fragen, wer ist nur dieser Mensch? Sie waren schon lange mit ihm unterwegs und sie fragen sich, wer ist das eigentlich? Und wenn wir in die Bibel schauen, dann finden wir viele solche Dinge, wo wir uns eigentlich fragen müssten, wer ist das denn? Er tut Dinge, die wir einfach nicht verstehen. Da ist diese Begebenheit, wo Jesus diesem Gerasener begegnet, der von einer Legion von Dämonen besessen ist. Und er befreit diesen Menschen von den Dämonen. Und dann fragen ihn die Dämonen, ob sie denn in die Schweineherde reinfahren dürfen. Und er sagt ja. Und dann gehen sie in die Schweineherde und die Schweineherde stürzt in den Fluss. Er trinkt und die Hirten stehen dumm da. Was hat Jesus da eigentlich gemacht? Er hat Dinge gesagt, die uns vielleicht nicht so wie Öl runtergehen. Ich bin nicht gekommen, um Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht wert. Und wer Sohn und Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht wert. Ich muss jetzt dazu nichts sagen. Darauf gehen wir in den nächsten beiden Predigten ein. Das ist schön, ich freue mich schon sehr darauf. Also Jesus ist anders, er ist uns auch fremd. Und den Text, den wir uns heute anschauen wollen, der steht in Lukas. Den könnt ihr auch im Flyer mitlesen. Da steht Folgendes. Als Jesus sich einmal zum Gebet zurückgezogen hatte und nur seine Jünger bei ihm waren, fragte er sie, für wen halten mich die Leute? Die einen halten dich für Johannes den Täufer, antworteten sie, andere halten dich für Elia und wieder andere sagen, einer der alten Propheten sei auferstanden. Und ihr, für wen haltet ihr mich? Petrus antwortete, für den von Gott gesandten Messias. Das ist doch hochspannend, für wen die Menschen, die damals Jesus begegnet sind, für wen die ihn halten. Für Johannes. Wer war Johannes? Das war der Täufer. Ein Asket, der in der Wüste lebte. Ein Mensch, der sich von Heuschrecken und Honig ernährte. Ein Mensch, der in Kamelhaare gekleidet war. Der ziemlich unangenehm für die Menschen geworden ist damals. Er hat das Volk auch mal Otternbrut genannt und hat sie ziemlich in ihre Schranken verwiesen. Und der auch für den König ziemlich unangenehm wurde. Der König hat ihn ins Gefängnis sperren lassen, weil Johannes ihm gesagt hat, was du machst, ist nicht in Ordnung, dass du die Frau von deinem Bruder dir nimmst. Die Menschen sehen in Jesus und fragen sich, ist das Johannes, der wiedergekommen ist? Oder sie sehen in ihm Elia, ein ähnlicher Typ wie der Johannes, der eine Zeit lang in der Wildnis gewohnt hat, der von Raben Nahrung bekommen hat. Die Raben haben ihm das gebracht. Und dann gibt es so eine Szene, wo Elia gegen 450 Propheten von einem anderen Gott antritt, um zu beweisen, wer denn jetzt der wahre Gott ist. Und dann lesen wir davon, dass am Ende der wahre Gott siegt und dass Elia diese 450 Propheten alle umbringt. Und dann flieht er vor der Königin. Ist 40 Tage in der Wüste unterwegs zum Berg Horeb. Elia, das war ein wilder Kerl, das war ein unangenehmer Zeitgenosse. Überhaupt, dann sagen die Menschen noch für einen der anderen Propheten, diese Propheten, das waren wilde Typen. Das sind Männer, die uns eher fremd sind und die schwierig sind zu verstehen und einzuordnen sind. Die waren provokant, die waren radikal und sie waren kompromisslos, wenn es darum ging, wie die Israeliten ihr Leben vor Gott zu leben hatten. Da war Hosea, der musste eine Prostituierte heiraten, hat mit ihr Kinder gezeugt. Da war Hesekiel, der durfte sich aus Menschenkot Brot backen und sollte das essen. Er hat dann Rindfladen rausgehandelt. Er durfte 390 Tage auf einer Seite liegen und dann nochmal ein Jahr auf der anderen Seite liegen, um die Schuld von Israel und Juda zu symbolisieren. Wie hat er denn ausgesehen? Der hat ein Jahr auf einer Seite gelegen. Überlegt euch das mal. Der sah nicht mehr gut aus. Jesus erinnert die Menschen zu seiner Zeit an diese wilden Typen. Das war kein Softie, das war auch kein Guru der Liebe, auch nicht der nette Nachbar von nebenan. Das war ein eher unangenehmer Zeitgenosse für viele Menschen. Ein wilder Mensch, der auch immer irgendwie auf der Flucht war. Das zieht sich irgendwie durch sein gesamtes Leben. Er startet seinen Dienst, 40 Tage in der Wüste, in der Wildnis, bei den wilden Tieren. Und dann führt er seinen Dienst immer irgendwie auf der Flucht aus. Seine allererste Predigt hält er in der Synagoge in Nazareth. Und was er sagt, macht die Leute so stinksauer, dass sie ihn verfolgen und ihn umbringen wollen. Sie wollen ihn von der Klippe runterstürzen. Bisschen später heilt er irgendjemanden am Teich Bethesda und erklärt auch, warum er das tut, warum er das am Sabbat tut. Und die Leute werden so wütend, dass sie ihn umbringen wollen. Und Jesus flieht. Und dann lesen wir davon, dass Jesus in seine Heimatstadt kommt. Und dann erklären ihn die Menschen für verrückt. Und zwar nicht nur die Pharisäer, sondern auch seine Familie. Die wollen ihn zurückholen, weil es ihm peinlich ist, was da passiert. Die Menschen sind abgestoßen von ihm teilweise. Sie erklären ihn für verrückt. Und dann sind da seine Jünger. Einer ist ein Zelot, so ein militanter Untergrundler, der wahrscheinlich ziemlich gewaltbereit war, bevor er mit Jesus unterwegs war. Da ist der Zolleinnehmer, ein ganz gewiefter Betrüger. Da sind die Donnersöhne, wir wissen nicht genau, warum sie so heißen. Man nimmt an, es lag an ihrem Temperament. Aufbrausende Kerle. Jesus hatte wilde Menschen im Gefolge und die hat er geliebt, mit denen war er unterwegs. Und ich frage mich manchmal, was passieren würde, wenn Jesus mit diesen Typen hier reinkommen würde. Wer ist Jesus? Und wer ist Jesus für uns? Ich habe häufig das Gefühl, dass Jesus bei uns so eher der nette Kumpel ist oder mal der Helfer in der Not. Ja, also wenn es mir mal ganz schlecht geht, dann gehe ich zu ihm. Wenn Dinge nicht so gut laufen oder eben der Kumpel, da gehe ich mal hin, da hole ich mir mal einen Rat. Der darf Teil meines Lebens sein, darf mir auch mal sagen, was ich vielleicht nicht tun sollte. Aber also er gibt mir eher Tipps, ja, wie ich mein Leben zu führen habe. Und dann gibt's ein Kontrastbild. Jesus als der Herr, so wird er uns in der Bibel auch vorgestellt. Und wenn man jetzt mal diese beiden Dinge nebeneinander stellt, Jesus als mein Kumpel oder als der nette Freund oder als der Helfer in der Not und gegenüber Jesus als mein Herr. Was verändert das dann, wenn ich ein Bild habe oder ein anderes Bild habe oder Jesus auf ein Bild reduziere? Wenn ich davon ausgehe, dass Jesus mein Herr ist, dann hat er Priorität. Dann will er mehr geliebt werden als Vater oder Mutter. Dann will er mehr geliebt werden als mein Sohn und meine Tochter. Jesus hat höhere Priorität. Und das zeigt sich dann auch in unserem Alltag, wie ich Jesus in meinem Leben sehe. Und ob ich ihn auf ein Bild reduziere. Nehmen wir mal als Beispiel die Arbeitsstelle. Ich tue Dinge, die ich tun muss, weil sie von meinem Job erwartet werden oder weil mein Chef das von mir erwartet oder irgendein Vorgesetzter, die nicht Gottes Willen entsprechen. Was tue ich dann? Ein guter Freund von mir hat mir folgendes Beispiel erzählt. Er musste als Azubi, waren sie auf einer Baustelle, Schreiner, und hatten eine Tischplatte, eine neue, und die mussten sie in den Transportwagen einladen, um dann zur nächsten Baustelle zu fahren, und haben aber die Tischplatte nicht festgemacht. Und dann ist die während der Fahrt umgefallen, dann gab es eine Riesenmacke. Und dann sagt der Vorgesetzte zu dem Azubi: Wir sagen dem Chef daheim, dass wir sie festgemacht haben, aber dass sie sich gelöst hat. Wie geht man damit um, wenn man Christ ist? Wer oder was geht vor? Mein Chef oder Jesus? Meine Angst vor der Kündigung? Meine Angst davor, gemobbt zu werden? Meine Angst, ausgelacht zu werden? Oder Jesus? Wer hat Priorität? Oder wenn ich vor Entscheidungen stehe? Da wird sich vielleicht entschieden für einen Hausbau. Und man weiß, das zieht ganz, ganz viel nach sich. Die Elternteile müssen beide voll arbeiten gehen, weil sonst das Geld nicht reinkommt für das Haus. Die Kinder müssen früh in die Kita. Und für die Mitarbeit im Reich Gottes bleibt wenig Zeit. Oder es steht ein Jobangebot vor der Haustür. Vielleicht eine höhere Position oder ein neuerer Job, wo man auch weiß, ja, da wird weniger Zeit für meine Familie bleiben, da wird auch weniger Zeit für Gemeinde bleiben. Was ist ausschlaggebend in diesen Entscheidungen? Eins der Hauptargumente, die ich bei Christen immer wieder höre, ist bei der Entscheidung, ja, das gibt mehr Geld oder das gibt weniger Geld und wir brauchen das Geld. Geld allgemein. Dann kann ich mir meinen Traum verwirklichen. Und Jesus sagt, zwei Herren gleichzeitig dienen funktioniert nicht. Entweder ich oder das Geld. Entweder ich oder die Karriere. Jesus warnt uns davor, Materielles zu sammeln. Und die Frage ist, sehe ich ihn als einen Kumpel, der mir einen Tipp geben darf, oder sehe ich ihn als meinen Herr, der Anspruch auf mein Leben erhebt und der sagt, mir sollst du Priorität einräumen. Wo investiere ich meine Zeit hinein? Wie viel Zeit investiere ich da hinein, Jesus kennenzulernen? Und wie viel Zeit investiere ich in andere Dinge in meinem Leben? Es gibt Menschen, die sagen, ich finde keine Zeit, um in der Bibel zu lesen. Oder mir fällt das schwer, in der Bibel zu lesen. Ja, das mag schwer fallen. Aber es ist letztlich immer eine Frage der Wichtigkeit. Wir verbringen unsere Zeit mit ganz, ganz vielen anderen Dingen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich schaue sehr, sehr gerne Serien. Und viele von uns schauen viel Fernsehen oder verbringen viel Zeit im Internet oder mit Computerspielen oder mit dem Beruf. Man gibt 150%, weil es einem wichtig ist. Vielleicht mal eine Serie ausfallen lassen, sind 25 Minuten in der Woche und die Zeit mit Jesus verbringen. Wir sind grundsätzlich als Menschen bereit, in Dinge rein zu investieren, wenn wir der Meinung sind, dass sie sich lohnen. Auch wenn es nicht einfach ist, auch wenn es schwer fällt. Und wenn Jesus mein Herr ist, dann lohnt sich doch gerade das, dass ich dort hinein investiere. Es gibt nichts, was sich mehr lohnen würde. Wenn Jesus nur ein netter Kumpel ist, dann kann ich ihn kennenlernen, dann darf ich ihn kennenlernen. Dann ist er Teil meines Lebens, aber eben nur Teil. Wenn er mein Herr ist, dann ist er Herr meines Lebens. Dann will ich ihn kennenlernen. Dann will ich wissen, wie er sich mein Leben vorstellt. Dann will ich wissen, wie ich mein Leben zu leben habe. Dann will ich mir selbst ein Bild machen von Jesus. Und ja, das ist herausfordernd und nicht einfach. Und dann filtern wir vielleicht doch lieber. Weil wir sagen, ach, na, das ist mir ein bisschen zu viel. Und ich glaube, das ist auch eine zutiefst menschliche Sache. dass wir uns bemühen, alles in unserem Leben einfacher zu machen. Als Beispiel, wir kriegen ja jetzt bald ein Kind. Ja, wir wollen auch so eine Dockingstation haben, weil da kann man den Maxi-Cosi einfach reinstellen. Man muss nicht den Gurt erst außenrum machen. Es ist einfacher. Wir kaufen uns diverse Küchengeräte, um es uns einfacher zu machen. Die Küchenmaschine, den Thermomix. Soll einfacher gehen. Wir kaufen uns eine Universalfernbedienung, weil es uns zu viel ist, 3 Fernbedienungen zu benutzen. Nee, wir wollen nur eine haben. Tolle Features in Autos, wo wir bereit sind, rein zu investieren, um uns die Sache einfach zu machen. Und manchmal habe ich das Gefühl, das machen wir auch mit Jesus. Oder zumindest stehen wir in dieser Gefahr, das auch mit Jesus zu machen. Diesen Jesus zusammen zu flicken, zu schustern, der uns persönlich gefällt. Der es mir einfach macht, der es mir in meinem Leben komfortabel macht. Und die Aussagen, wo Jesus uns dann eher herausfordert, die filtern wir dann lieber ein bisschen. Die lassen wir beiseite. Nachfolge ist keine einfache Sache. Wenn es eine Sache gibt, die sich durch die Evangelien zieht und auch durch das weitere Neue Testament, dann ist es, dass Nachfolge mich etwas kostet. Und wir sollten uns davor hüten, Nachfolge einfach zu machen. Und Zeit rein investieren. Uns ein neues Bild, vielleicht ein frisches Bild von Jesus zu machen. Mein Bild von Jesus zu hinterfragen. Nicht, weil es falsch ist, darum geht es überhaupt nicht. Sondern weil es nicht vollständig ist. Mich auf den Weg machen, diesen fremden Menschen kennenzulernen. Mich immer wieder zu fragen, wer ist nur dieser Mann? Wie die Jünger das gefragt haben. Er ist mehr als derjenige, der dir nur deine Sünden vergeben hat. Er ist mehr als dein Freund und Helfer. Ich weiß nicht, ob ihr die Buchreihe Narnia kennt. Da ist Lucy und sie begegnet zum allerersten Mal Aslan. Und Aslan ist ein Löwe, der für Jesus steht. Und kurz bevor sie diesem Löwen begegnet, fragt sie den Herrn Biber, mit dem sie da unterwegs ist, ob denn dieser Aslan sicher wäre. Und der Biber antwortet, sicher? Wer hat denn etwas von sicher gesagt? Natürlich ist er nicht sicher, aber er ist gut. Er ist der König. Jesus ist nicht sicher, er ist nicht zahm, aber er ist gut. Und Jesus nachzufolgen ist nicht sicher, aber es ist gut. Es ist die beste Sache, die wir machen können. Und darum mache ich euch Mut, ihn kennenzulernen. Und kennenlernen bedeutet ja, ich erkenne. Und das ist eine Sache, die passiert stückweise. Und dann gibt es vielleicht Sachen in meinem Jesusbild, die muss ich revidieren, weil die nicht ganz so richtig waren. Und manches entdecke ich neu und ich habe auf einmal so ein Wow-Erlebnis. Diesen Jesus, den kenne ich so noch gar nicht. Und es bleibt eine lebenslange Aufgabe, diesen Jesus kennenzulernen. Wie er ist, wagemutig, radikal, fremdartig, wundervoll, unerklärlich, unaufhaltsam, sagenhaft, beunruhigend, nervend, fürsorglich, kraftvoll. Ich möchte dir ein Bild mitgeben am Ende, wie wir uns da rein begeben können, hat einer meiner Lieblingsautoren so genannt. Er sagt, wir sollen unsere Gedanken und unsere Seele mit Christus marinieren. Ja, ich finde das ein super Bild. Das heißt, mich richtig einzureiben mit Jesus. Mich mit Dingen umgeben, die mir helfen, dass dieser Jesus in mich reinzieht und dass er mich schmackhaft macht, dass er mich gut macht. Das kann ich mit vielen Dingen machen. Ich kann Filme über Jesus schauen, ich kann Artikel nachlesen, ich kann Bücher über Jesus lesen und vor allem, und dazu mache ich euch ganz besonders Mut, die Evangelien lesen. Das sind die 4 kurzen Berichte, die wir über Jesus haben. Wenn das Lesen schwerfällt, dann probiert es mit einer Hörbibel. Und dann einfach mal verschiedene Blickwinkel einnehmen. Mal gucken, was sagt Jesus zum Thema Geld? Was sagt er zum Thema Beruf? Was sagt er zum Thema Familie? Was sagt er zum Thema, was meine Aufgabe auf dieser Welt ist? Wie ich mit anderen Menschen umgehen soll? Oder ich lese die Evangelien mal durch und frage mich, wo überrascht mich Jesus denn eigentlich hier? Wo verwundert er mich? Wo tut er etwas, was ich nicht verstehen kann? Und dann redet mit anderen Menschen darüber. Es gibt nichts anderes, wo es sich mehr lohnt, rein zu investieren. Weil Jesus derjenige ist, mit dem wir unsere Ewigkeit verbringen. Es ist nicht mein Geld, ist auch nicht mein Haus, nicht mein Auto, auch nicht mein Beruf. Es ist Jesus, mit dem ich meine Ewigkeit verbringe. Und darum lohnt es sich, in Jesus rein zu investieren, diesen Menschen kennenzulernen, diesen Gott kennenzulernen. Und dazu ermutige ich euch heute Morgen. Amen.